Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich muss, bevor die eigentliche Predigt losgeht, tatsächlich noch ein Stückchen Lesung nachholen. Es geht um die Begegnung von Jakob mit Esau. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen und hinter ihm seine 400 Mann. Da stellte er die Kinder zu ihren Müttern, zu Lea und zu Rahel und zu den beiden Nebenfrauen. Dann ließ er die Nebenfrauen mit ihren Kindern vorangehen. Dahinter ging Lea mit ihren Kindern und zum Schluss kam Rahel mit Josef. Jakob selbst ging an der Spitze des Zuges und warf sich 7-mal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Beide weinten vor Freude. Als Esau die Frauen mit ihren Kindern sah, fragte er seinen Bruder: Wen hast du da bei dir? Das sind die Kinder, die Gott mir geschenkt hat, sagte Jakob. Die Nebenfrauen mit ihren Kindern traten herzu und warfen sich vor Esau nieder, ebenso Lea mit ihren Kindern und zuletzt Rahel mit Josef. Was wolltest du denn mit den Herden, die du mir entgegenschicktest? Fragte Esau seinen Bruder. Ich wollte dir, meinem Herrn, ein Geschenk machen, damit du mich freundlich aufnimmst, erwiderte Jakob. Lieber Bruder, sagte Esau, ich habe selbst genug. Behalte es nur. Nein, nein, sagte Jakob. Wenn du mir wieder gut bist, musst du mein Geschenk annehmen. Wie man vor Gott tritt, um Gnade zu finden, so bin ich vor dich getreten und du hast mich freundlich angesehen. Darum nimm mein Geschenk an. Gott hat mir Glück gegeben, ich bin sehr reich geworden. Jakob drängte seinen Bruder so lange, bis er alles annahm. Dann schlug Esau vor: Wir wollen weiterziehen, ich werde dich begleiten. So, weiter brauchen wir es nicht, aber jetzt haben wir die Grundlage für die eigentliche Predigt. Versöhnung. Ich möchte uns die Wichtigkeit dieses Themas am Beispiel einer bekannten Familie vor Augen führen und lese dazu den Ausschnitt eines Artikels vor, der vor längerer Zeit in der Zeitung stand. Als vorletzte Woche der Opernregisseur, Bühnenbildner und langjährige künstlerische Leiter der Bayreuther Festspiele, Wolfgang Wagner, starb. Das dritte Kind des Komponisten Siegfried Wagner, Enkel des Komponisten Richard Wagner, Urenkel des Komponisten Franz Liszt. Also als dieser Wolfgang Wagner starb, erinnerte man sich an dessen verlorenen Sohn Gottfried Wagner, heute 62, der vor vielen Jahren des Hauses verstoßen worden war. Gottfried hatte die Verstrickung des Wagner-Hauses mit dem NS-Regime öffentlichkeitswirksam thematisiert, unter anderem mit seinen autobiografischen Aufzeichnungen »Wer nicht mit dem Wolf heult«. Und diese Aufzeichnungen werfen dem Vater mangelnde Distanz gegenüber braunen Nostalgikern vor. Zur Trauerfeier seines Vaters am 11. April ist Gottfried Wagner nicht eingeladen. Eine Versöhnung hätte der Patriarch vor seinem Tod nur zugelassen, so der Sohn, wenn er vollumfänglich und öffentlich den Inhalt seiner Autobiografie zurückgezogen hätte. Mich schockiert dieser Artikel. Ein Vater und sein Sohn sind zerstritten noch über den Tod hinaus. Wie konnte der Vater überhaupt mit dieser Last auf dem Gewissen sterben? Und wie lebt der Sohn mit der Tatsache weiter, dass er die Beziehung zu seinem Vater nicht mehr in Ordnung bringen konnte? Ich hoffe und wünsche, dass niemand von uns je diese bittere Erfahrung machen muss. Dabei hätte dieses menschliche Drama verhindert werden können, wenn es nämlich zu einer Versöhnung gekommen wäre. Deshalb möchte ich heute Morgen über Versöhnung reden. Im Einzelnen möchte ich untersuchen, vergeben, verzeihen, sich versöhnen. Was genau ist der Unterschied? Warum müssen wir uns versöhnen? Warum können wir uns versöhnen? Und wie kann Versöhnung gelingen? Ich werde da 4 praktische Schritte aufzeigen. Vergeben, verzeihen, sich versöhnen. Was ist der Unterschied? Der Begriff Vergebung ist uns als Christen vermutlich völlig klar. Jemand hat mir Unrecht getan und nun treffe ich die bewusste Entscheidung, dem anderen die Schuld nicht mehr anzurechnen. Vergebung. Das Wort verzeihen ist in unserer Umgangssprache fast gleichbedeutend mit vergeben. Es wird allerdings oft als reine Höflichkeitsfloskel benutzt. Verzeihung. Und ist daher flacher in der Bedeutung als vergeben. Aber es lohnt sich, mal dem ursprünglichen Sinngehalt des Wortes verzeihen nachzuspüren. In dem Ausdruck steckt ein mittlerweile veraltetes Wort. Verzeihen kommt von zeihen. Zum Beispiel jemanden einer Lüge zeihen, das heißt ihn anklagen, ihn bezichtigen. Auch die Wörter zeigen und eben das Wort bezichtigen hängen mit dem Wort zeihen zusammen. Bezichtigen bedeutet nämlich stets mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Verzeihen, das ist das Gegenteil von zeihen. Wenn ich jemandem verzeihe, klage ich ihn nicht länger an. Dann höre ich auf, ihn zu beschuldigen und mit dem Finger auf ihn zu zeigen. All dieses gehört selbstverständlich auch zur Versöhnung. Wenn sich zwei Menschen versöhnen, entlasten sie sich gegenseitig von ihrer Schuld. Aber Versöhnung geht viel tiefer als Vergebung. Im Vordergrund der Versöhnung steht immer die Wiederherstellung einer Beziehung, die erneute gegenseitige Annahme, der Wiederaufbau zerstörten Vertrauens. Folglich kann es eine Versöhnung nur geben, wenn beide Parteien dazu bereit sind. Vergebung kann einseitig sein, Versöhnung niemals. Um einem anderen Menschen zu vergeben, reicht es, dessen Schuld anzuschauen. Damit Versöhnung gelingt, muss ich mich auch mit meiner eigenen Schuld auseinandersetzen. Warum müssen wir uns versöhnen? Jesus lehrt uns in Matthäus 5, ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, geh zum Teufel, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du zum Altar gehst, um Gott deine Gabe zu bringen, und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und söhne dich aus. Danach komm und bring Gott deine Opfer. Jesus beschreibt hier einen eskalierenden Vorgang. Erst dem anderen zürnen, dann ihn beschimpfen, du Idiot, schließlich ihn verfluchen, geh zum Teufel. Und dem entspricht sein immer schärferes Urteil. Bereits in dem Augenblick, wo wir jemandem zürnen, verdienen wir Gericht und Strafe. Wenn wir aber so in Rage geraten, dass wir den anderen beschimpfen, verdienen wir verschärfte Strafe und lassen wir uns sogar dazu hinreißen, den anderen zu verfluchen, so verdienen wir selber die Hölle. Das ist eine sehr, sehr ernste Warnung an uns. Wenn wir nicht bereit sind, uns zu versöhnen, bringen wir uns geistlich gesehen um Kopf und Kragen. Es kann unsere Beziehung zu Gott zerstören. Daher sagt Jesus auch unumwunden, Versöhnung ist wichtiger als Gottesdienst. Bring erst so schnell wie möglich die Beziehung zu deinem Mitmenschen in Ordnung. Dein Zorn kann sich sonst verselbstständigen. Tritt auf die Bremse, solange dein Hass noch nicht so viel Fahrt aufgenommen hat, dass keiner ihn mehr bremsen kann. Auch du selber nicht. In dieselbe Richtung geht auch die Ermahnung von Paulus in Epheser 4. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Versucher keine Chance. Im Zorn laufen wir Gefahr, uns zu versündigen. Ein wütend hingeworfenes Schimpfwort kann eine in Jahren gewachsene Beziehung in Sekunden zerstören. Eine entwürdigende Bemerkung, dem anderen an den Kopf geworfen, kann ihn dauerhaft in seinem Selbstwert schädigen und so seinen Lebensweg in eine ungute Richtung lenken. Und von Taten, die über bloße Worte hinausgehen, wollen wir hier gar nicht erst reden. Es dient also sowohl unserem eigenen geistlichen Wohlergehen als auch dem geistlichen Wohlergehen des anderen, wenn wir uns so schnell wie möglich wieder versöhnen. Wir werden aufgefordert, nicht die Sonne über unserem Zorn untergehen zu lassen. Mit anderen Worten, wir sollen uns noch am selben Tag wieder vertragen. Und warum das? Der Text gibt selber eine Begründung dafür. Der Versucher darf keine Chance erhalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, wenn ich mit der Versöhnung lange warte, dann fange ich an, mir auszumalen, was ich meinem Widersacher so alles sagen werde und was ich unternehmen könnte, um es ihm mal so richtig zu zeigen. Und dann ertappe ich mich dabei, dass ich auch anfange, dem anderen schlechte Gedanken und Motive zu unterstellen, die er vielleicht gar nicht hat. Der Teufel findet dann eine offene Tür, mir ein völlig verzerrtes Bild meines Widersachers vorzugaukeln und mich auf diese Weise gegen ihn aufzuhetzen. Wenn ich mich dagegen mit dem anderen möglichst bald zusammensetze, sodass wir beide noch rekonstruieren können, wie der Streit zustande kam, dann merke ich im Gespräch, dass nicht nur er Fehler gemacht hat, sondern auch ich. Aus seiner Perspektive betrachtet ist sein Verhalten plötzlich ganz verständlich und nachvollziehbar. Mir scheint, es gibt auch noch einen weiteren Grund dafür, sich am selben Tag zu vertragen. Ich habe früher vor Prüfungen viele Stunden gebüffelt, manchmal 13 Stunden fast ohne Unterbrechung. Und am Abend herrschte dann ein ziemliches Durcheinander in meinem Kopf. Aber einen Tag später, als ich darüber geschlafen hatte, war das Wissen wie in das Gehirn eingebrannt. Es war wunderbar verfügbar. Könnte es nicht sein, dass sich auch unser Zorn, unsere negativen Gedanken, unsere Hassgefühle in dieser Weise einbrennen, wenn wir erst einmal darüber schlafen? Wenn das stimmt, ist Versöhnung am Tag der Auseinandersetzung viel einfacher als auch nur einen Tag später. Warum können wir uns versöhnen? Ich lese 2. Korinther Kapitel 5, Vers 19. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Gott hat uns unsere Verfehlungen vergeben. Er hat uns die Last der Schuld abgenommen. Ja, völlig richtig. Aber das allein wäre nur das halbe Evangelium. Gott hat viel Größeres getan. Er hat uns nicht nur vergeben, sondern uns sogar mit sich versöhnt. Es geht ihm nicht in erster Linie darum, uns von unserer Schuld zu befreien. Vielmehr sehnt sich Gott nach einer engen, liebevollen und vertrauten Gemeinschaft mit uns. Und die Voraussetzung dafür hat er selbst in Christus geschaffen. Wir sind jetzt also in einer wunderbaren Situation. Wir wissen, dass Gott uns ein für alle Mal angenommen hat. Deshalb haben wir es nicht mehr nötig, unsere Fehler und unser Versagen anderen Menschen gegenüber zu kaschieren, zu leugnen und zu verdrängen. Wir können lernen, unsere eigenen Fehler ehrlich anzuschauen, auch wenn das manchmal sehr weh tut. Aber aus diesem Grund sollte Versöhnung, sofern es unseren Part angeht, nicht scheitern. Das sieht auch Paulus so, Römer 12. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Wie Versöhnung gelingen kann. 4 praktische Schritte. Wir haben gehört, dass wir uns mit unserem Widersacher so schnell wie möglich versöhnen sollen. Aber wie kann das praktisch gehen? Was ist, wenn wir vielleicht bereits Jahre oder sogar Jahrzehnte in Streit und Unversöhnlichkeit leben? Unser Lesungstext erzählt, wie sich Jakob und Esau nach Jahrzehnten wieder versöhnen. Und an deren Beispiel möchte ich 4 praktische Schritte aufzeigen, die uns helfen werden, in die Versöhnung hineinzukommen. Schritt 1: Versöhnung zwischen Menschen beginnt in der Begegnung mit Gott. Kurz vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau hat Jakob erst einmal eine Begegnung mit Gott. Mitten in der Nacht steht Jakob auf, bringt seine beiden Frauen, seine beiden Nebenfrauen und die 11 Söhne über den Fluss Jabok. Er selbst bleibt zurück. Eigentlich ein ziemlich feiges und verantwortungsloses Verhalten gegenüber seiner Familie. Da tritt ihm ein Mann entgegen und ringt mit ihm bis zum Morgengrauen. Und dieser Kampf endet erst, als der Mann Jakob segnet und ihm den neuen Namen Israel gibt. Jakobs Reaktion: Ich habe Gott von Angesicht gesehen und ich lebe noch. Das Wort Israel bedeutet, Gott möge herrschen. Also, Jakob kämpft mit Gott so lange, bis er endlich Gottes Segen erhält. Und worin besteht dieser Segen? Gott spricht über ihm aus, Gott möge herrschen. Bis dahin hatte Jakob selbstbestimmt gelebt. Diese Szene liefert uns ein hilfreiches Bild. Wenn wir unversöhnlich sind, leben wir in diesem Punkt definitiv nicht nach Gottes Willen, sondern ebenfalls selbstbestimmt. Ich kenne das von mir selbst. Wenn ich mich gerade über jemanden so richtig aufrege und Gott im Gebet suche, um bei ihm meine Wut abzuladen, dann beginnt ein innerer Kampf. Ein Gebetskampf um die Frage, soll ich mich mit dem anderen versöhnen oder nicht? Es gibt so viele menschliche Gründe, die scheinbar dagegen sprechen. Zum Beispiel Angst vor dem anderen. Wie wird er reagieren? Wird er es gut mit mir meinen oder wird er mich fertig machen? Wird er es akzeptieren, wenn ich mich entschuldige oder mich abblitzen lassen? Und ich? Kann ich dem anderen wirklich verzeihen? Oder ist das nicht doch unverzeihlich, was er mir angetan hat? Es stimmt, es gibt viele menschlich verständliche Gründe, die gegen Versöhnung sprechen könnten. Wenn ich im Gebet mit Gott darum ringe, mich versöhnen zu können, dann komme ich schließlich an einen Punkt, wo ich erkenne, solange Hass und Bitterkeit und Unversöhnlichkeit mein Herz regieren, bleibt meine Beziehung zu Gott gestört. Gott und Unversöhnlichkeit, das verträgt sich einfach nicht. Oder wie es Johannes in seinem ersten Brief ausdrückt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber er hasst seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Das ist der Moment, wo ich bereit werde, Gottes Segenswort zu hören. Gott möge herrschen. Endlich unterstelle ich mich Gottes Herrschaft wieder und erhalte dann Kraft. Die Kraft aufzuhören, rechthaberisch auf meiner Position zu beharren. Und die Kraft, auf den anderen zuzugehen. Schritt 2. Überwinde deine Angst und geh auf den anderen zu. Jakob hat Angst vor Esau. Natürlich. Dazu hat er ja auch einen Grund. Immerhin hat er seinen Bruder um das Erstgeburtsrecht betrogen. Außerdem hat er sich den Segen seines Vaters erschlichen, der Esau zugestanden hätte. Jakob hat also berechtigte Angst vor Esau. Er weiß nicht, wie sich sein Bruder nach all den Jahren gegenüber ihm verhalten wird. Die äußeren Zeichen jedenfalls sehen keineswegs gut aus. Esau zieht ihm mit 400 Mann entgegen. Allem Anschein nach ist er hochgerüstet. Jakob könnte sich von der Angst leiten lassen. Der Begegnung mit Esau ausweichen und erneut fliehen. Alles bliebe beim Alten, die Beziehung mit Esau wäre weiterhin zerrüttet. Aber Jakob, gestärkt durch das Wissen um Gottes Segen, stellt sich seinem Bruder. Auch wir können ja nicht ewig weglaufen vor den Menschen, mit denen wir uns zerstritten haben. Irgendwann kommt der Tag, wo wir uns ihnen stellen müssen, wo wir uns auch unserer eigenen Schuld stellen müssen. Spätestens in der Ewigkeit werden wir genau diesen Menschen gegenüberstehen. Und es ist sicherlich besser, dem anderen schon im Hier und Jetzt die Hand zur Versöhnung zu reichen. Der dritte Schritt, setze Zeichen der Versöhnungsbereitschaft. Jakob setzt eine ganze Reihe von Zeichen der Versöhnungsbereitschaft. Zum Beispiel sendet er seinem Bruder ein ziemlich großzügiges Geschenk entgegen, nämlich 220 Schafe, 220 Ziegen, 30 Kamele mit ihren Jungen, 50 Rinder und 30 Esel. Wir wären wohl kaum in der Lage, unserem Widersacher ein ähnlich kostspieliges Geschenk zu machen. Und über eine Herde von Schafen und Ziegen würden sich vermutlich auch nur wenige freuen. Aber ein kleines Geschenk, eine Aufmerksamkeit, ein Blumenstrauß, eine Postkarte, all das kann schon ein Zeichen der Versöhnungsbereitschaft sein, noch bevor ein Gespräch zustande kommt. Schritt 4. Gib dem anderen seine Würde zurück und greif ihn nicht an. Im Wissen um Gottes Segen bringt Jakob nun den Mut auf, seiner Familie vorauszugehen, völlig unbewaffnet auf seinen Bruder zu. Wenn Esau Vergeltung wollte, dann träfe es Jakob als Ersten. Jakob macht sich völlig wehrlos, gesteht so seine Schuld ein und gibt damit seinem Bruder die gestohlene Würde zurück. Bevor Jakob ihn erreicht, neigt er sich 7-mal zur Erde. Mit dieser Demutsgeste ehrt Jakob seinen Bruder. Zur Versöhnung gehören immer 2 und so tut auch Esau seine Schritte. Und sein wichtigster Schritt heißt, nicht angreifen. Esau als der ursprünglich Geschädigte hat es in der Hand. Er könnte seinen Bruder Jakob umbringen oder ihm wenigstens eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. Oder er könnte ihn mit Worten fertig machen und ihm eine richtige Strafpredigt halten. Aber nichts von alledem. Was macht Esau? Er hebt den am Boden liegenden Jakob auf, umarmt ihn und küsst ihn. Sie weinen zum ersten Mal miteinander. Umarmung und Tränen sind ein sichtbares Zeichen der inneren Gefühle und Zeichen der Versöhnung. Esau hebt den am Boden liegenden Jakob auf und ermöglicht ihm damit, buchstäblich eine Begegnung auf Augenhöhe. Er begrüßt Jakob mit lieber Bruder, also herzlich und menschlich. Und was heißt das nun für uns? Was können wir da mitnehmen? Ich möchte die Hauptpunkte noch einmal aufzählen. Wenn dich ein anderer verletzt, enttäuscht oder betrogen hat und die Stunde der Versöhnung kommt, dann versuche bitte, dich an diese Regeln zu halten. Ringe im Gebet darum, von Gott die Kraft zur Versöhnung zu erhalten. Überwinde deine Angst und geh auf den anderen zu. Setze Zeichen der Versöhnungsbereitschaft. Leg die Waffen ab, mach dich wehrlos, greif nicht an. Auch eine Bestrafung des anderen steht dir nicht zu. Gib demjenigen, der an dir schuldig geworden ist, seine Würde zurück, indem du ihm auf Augenhöhe begegnest. Ich möchte zum Schluss noch einmal mit euch betrachten, wie Esau seinen Bruder Jakob behandelt. Heißt es, Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Erinnert euch diese Szene an eine andere Szene der Bibel? Der verlorene Sohn. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Esau handelt hier ganz ähnlich, wie Jesus seinen Vater im Gleichnis darstellt. Offensichtlich erkennt auch Jakob, dass Esaus versöhnliche Haltung etwas von Gottes Wesen widerspiegelt. Er sagt ihm nämlich, nach der Luther-Übersetzung, ich sah dein Angesicht, als sah ich Gottes Angesicht. Und du hast mich freundlich angesehen. Wenn wir es lernen, uns in der Art Esaus zu versöhnen, tun wir Gottes Willen. Und das wird nicht ohne Folgen bleiben. Die Menschen werden durch unsere Freundlichkeit, durch unsere Liebe und durch unsere Barmherzigkeit Gottes Wesen erkennen. Daher sollte Versöhnung der Lebensstil eines jeden Christen sein. Versöhnung sollte unser Lebensstil sein. Martin Luther King schrieb einmal, die Zeiten sind extrem. Es ist nicht die Frage, ob wir Extremisten sein wollen, sondern vielmehr Extremisten welcher Art. Wollen wir Extremisten für den Hass oder für die Liebe sein? Lasst uns Extremisten der Liebe sein. Amen.